Ja, dann sage ich hallo und herzlich willkommen, Tina Zerul von der ChargePoint aus Berlin. Stellen Sie sich bitte einmal kurz vor.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, Tina Zerul. Ich bin Volkswirtin, arbeite jetzt seit ein Jahr genau bei ChargePoint, einem US-Unternehmen, was jetzt seit 2017 auf dem deutschen Markt ist. Nenne mich Senior Director Public Policy, sprich ich bin für politische Kontakte und für Fördermittel zuständig in Berlin und auch zum Teil in Brüssel unterwegs und war vorher lange Jahre bei E.ON und mache seit 2011 das Thema Elektromobilität.
Wunderbar, dann sind Sie ja schon alt gedient im Feld. Was macht ChargePoint denn genau?
Ja, also ChargePoint ist ein Hersteller von sowohl der Ladestation, komme ich gleich zu, als auch der App und dem Cloud Services, also den ganzen IT-Dienstleistungen, Wartung, Hotline drumherum. Genau, weil wir eben sagen, es reicht nicht, wenn man sich eine Ladestation an die Wand schraubt, die nichts großartig kann, sondern für den Kunden ist das Erlebnis eigentlich das Beste, wenn er mit einer App die Station an- und ausschalten kann, auf der App sieht, wo er laden kann, die Zeiten angeben kann, die Preise sofort sieht, roamen kann. So, und das Spannende bei ChargePoint ist, dass wir jedes Segment bedienen können, von dem Laden des Autos zu Hause bis hin zum Busdepot mit künftig bis zu 350 Kilowatt Ladeleistung.
Genau. Hat ChargePoint schon einen Schwerpunkt auf private Haushalte oder ist es eher noch so gewerbliche Flotten, Busunternehmen, ÖPNV und ähnliches?
Also muss man vielleicht unterscheiden, wie groß wir in Amerika sind. Da sind wir primär mit den gewerblichen Flotten und dem Laden beim Arbeitgeber auch groß geworden. Aber wir haben 25.000 Ladepunkte im Heimbereich und Mehrfamilienhäuser, 51.000 öffentliche und halböffentliche Ladepunkte. Also das sind dann die Supermarktparkplätze, die Tiefgaragen beim Arbeitgeber. Und 830 Schnellladestationen eben an den Autobahnen. So dass man sieht, der Schwerpunkt ist schon das Arbeitgeberladen. Und das gerät sich eigentlich auch ähnlich in Europa. Also wir haben einen großen Kunden in Großbritannien, wo wir Schnellladen an den Autobahnen und zielen in Deutschland auch vor allen Dingen auf das Segment Laden beim Arbeitgeber ab.
Also ab. Achso, ich habe jetzt gedacht, ist das auch schon noch irgendwie, also ist es ein Themenschwerpunkt, ist es ein Schwerpunkt auch auf die Geschwindigkeit beim Laden, also eine schnelle, große Ladestation oder?
Sagen wir mal so.
Also ab 100 kW, sage ich mal jetzt so, etabliert sich ja langsam als Branchenstandard.
Ja, also wenn das wirklich bei einem Arbeitgeber gewünscht ist, machen wir das auch. Erstmal würden wir beim Arbeitgeber davon ausgehen, dass es lange Standzeiten gibt, dass die Leute da 6-8 Stunden eben vor Ort sind. Da reicht dann eigentlich auch langsam laden. Man darf auch nicht vergessen, dass bei den meisten Arbeitgebern wir auch Lastmanagement anbieten, damit eben das Gebäude nicht jetzt noch wahnsinnig ertüchtigt werden muss für 50, 100 oder künftig auch viele 100 Ladepunkte. Ja. Also eher langsam laden, aber es gibt auch viele Arbeitgeber, die dann sagen, ich hätte aber gerne vor der Haustür ein, zwei Schnellladestationen, eben für die Leute, die sofort wieder weg müssen oder Gäste, die mal kurz nachladen. Also wir sehen die Kombination eigentlich jetzt kommen.
Oh, okay. Und wie entwickelt sich das Geschäft? Also ich habe es immer noch in der Marktvorbereitung oder gibt es jetzt langsam wirklich auch schon ja, wie man so schön sagt, Traktion am Markt.
Ja, also es ist, man braucht wirklich einen langen Atem. Mhm. Wir zitieren alle immer fleißig diese Hockeystick-Kurve. Also, wenn man sich das vor Augen führt, wir haben jetzt mehr als 1 Million Elektrofahrzeuge in Europa, aber wir haben eben auch mehr als 250 Millionen Fahrzeuge in Europa.
Ja.
Also da geht noch was. Und von daher, genau, ist es, glaube ich, recht dringend, dass wir jetzt diesen Durchbruch kriegen. Es gibt ja jetzt eine Änderung der Dienstwagenbesteuerung in Deutschland zum 01.01.19. Und Deutschland ist ja Dienstwagenland, was jetzt Neuwagenverkäufe angeht. Von daher hoffe ich da auf einen großen Beschleunigungsfaktor. Und die, ja, die Langstreckenfahrzeuge kommen eben auch für ab den nächsten 2-3 Jahren. Also von daher, wenn wir jetzt nicht um 2020 rum einen richtigen Massenmarkt kriegen, dann müssen wir uns nochmal sehr genau die Karten legen, was falsch läuft.
Kann ich so leider auch nur bestimmen. Ich habe auch über das Dienstwagenprivileg geblockt und wenn jetzt die Zahl noch kommt, also durchschnittlich gehen 60% der Neuwagen von den 3 Millionen, die in Deutschland pro Jahr abgesetzt werden, halt in Dienstwagen, werden als Dienstwagen angemeldet. Das ist halt eben der Push, auf den die Branche jetzt momentan so ein bisschen wartet. Mhm. Beziehungsweise eben auch, was heißt Langstreckenfahrzeuge, also die Hersteller, die deutschen Hersteller, VW, Mercedes, sind ja immer noch sehr dominierend auf dem deutschen Markt. Also 70% gehen in die, kommen von den deutschen Konzernmarken. Und da kommen halt die großen Fahrzeugmodellankündigungen ab 2020. Also Elektromobilität hat es jetzt nicht geschafft, so das Konsumentenverhalten so komplett zu brechen und Deutsche kaufen jetzt eben noch nicht asiatische Hersteller oder asiatische und zum Teil die Franzosen. Wir warten im Prinzip alle auch ein bisschen auf dass deutsche Hersteller mit deutschen Fahrzeugen kommen. Aber sie haben schon jetzt auch ein ernsthaftes Auftragsvolumen in Deutschland praktisch. Also wir reden ja praktisch jetzt im November 2018. Es geht so langsam los.
Ja, also unsere, man darf ja nicht vergessen, ChargePoint hat auch große deutsche Investoren, unter anderem Daimler, Siemens und BMW. Die sind schon sehr, sehr umtriebig, gerade Daimler und BMW, jetzt auch ihre Werke, ihre Händlerstandorte auszustatten. Da sind wir ganz vorne mit dabei. Also wir haben mehrere hundert Daimler-Händler in diesem und im nächsten Jahr auch ausgestattet und sind aktiv dabei mit Ladestationen auf dem Betriebsgelände, auf den Kundenparkplätzen, an den Werken. Das sind zwei größere Beispiele. Wir machen mit Beförderprojekten eins demnächst in Hamburg, was jetzt losgeht, wo es auch um das Arbeitgeberladen geht. Also die Volumina sind jetzt noch nicht mehrere tausend Ladestationen wie in den USA, aber dafür, dass wir seit einem Jahr hier sind, haben wir, glaube ich, schon das Feld ganz gut bestellt. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es in Deutschland halt auch noch ein paar knackige Hindernisse für eigentlich auch viele andere Hersteller gibt, die einem das jetzt nicht so ganz leicht machen, einfach mal ein US-Produkt zu nehmen und eins zu eins in Deutschland rüber zu klappen. Da sind solche Kniffe eben wie das Eichrecht in Deutschland oder der Shutter in Frankreich, Vorgaben wie, es uns gerade noch, ist ein bisschen erschweren oder wird ein paar Monate dadurch dauern, dass wir da wirklich skalieren können.
Und woran klemmt, das sind wir jetzt bei dem Punkt, woran es ein bisschen klemmt. Aber das sind ja eher so spezifisch amerikanische Geschichten, dass also irgendwie jetzt Technik aus den USA importiert wird und die in Deutschland, sagen wir mal, aufs Eichrecht, auf Deutsch, spezifisch deutsche Sachen ist. Wie nehmen Sie so die Förderlandschaft wahr? Also ist im Prinzip, will die Politik mit ihren Instrumenten auf jeden Fall das Elektroauto. Ich habe jetzt bislang im politischen Raum kaum noch ernsthafte Widerstände genommen. Aber das Förderrecht, Hallo?
Richtig, ich wollte nur sagen, das stimmt, es regnet nahezu Fördermittel zurzeit auf nationaler Ebene, regionaler Ebene, zum Teil lokaler Ebene. Aber wir haben sehr, sehr lange einen Fokus gehabt auf dem öffentlichen Laden, ja, im öffentlichen Raum und an den Autobahnen. Und das, was dort bisher aufgebaut wurde und wird, ist meines Erachtens auch erstmal für die nächsten paar Jahre fast schon ausreichend. Wo wir aber dran müssen und wo es kaum Fördermittel bisher für gibt, ist das private Laden in Bestandsgebäuden. Also das ist wirklich ganz oft der Showstopper, dass man eigentlich, weil es eben nur für eine Glühbirne oder eine Klimaanlage gebaut wurde, aber bestimmt nicht für 10, 20, 30 E-Autos. Und das ist ein wahnsinniger Kostentreiber, die elektrische Ertüchtigung eines Gebäudes, die Kabel ziehen, die Wände zu durchbrechen, einen neuen Schaltschrank, eine Netzanschluss, Ertüchtigung. So. Und auch keine oder kaum Fördermittel. Ich höre aber aus der Bundesregierung, dass das nächstes Jahr mehr werden soll, mehr Förderaufrufe dazu. Und das ist dringend gut.
Also praktisch der Ziel auf die Mietsgebäude, sagen wir mal bis in die 90er Jahre, die nicht, wo das Elektroauto eben überhaupt noch nicht absehbar war, und auf dieses Zielsegment eben praktisch zu gehen, um dann eben praktisch auch Menschen, die in diesen Mietshäusern wohnen, und eine stabile Lademöglichkeit zu bieten, so dass man praktisch dann eben auch ein Elektroauto haben kann. Das ist ja praktisch
richtig. Immer. Vor allen Dingen aber die größeren Gebäude. Also fahren Sie zu einem Händler, wenn der seine Werkstatt anschaut und da jetzt drei Ladestationen bauen will, und das ist eine Werkstatt aus den 60ern, 70ern, dann sind das schnell Investitionskosten von über 100.000 Euro. Und die scheut er dann nur für so zwei Ladestationchen. Ne? Also die eigentliche Hardware für die Ladestation ist dann dagegen proportional nur sehr wenig Invest. Oder eine große Immobilienfirma, die jetzt viele Tiefgaragen in Düsseldorf zum Beispiel hat, mit der wir gesprochen haben, die, ja, da sind dann zum Teil riesige Wände zu durchbrechen, alter Bestand, und das scheuen die einfach, weil es lohnt sich noch nicht so sehr. Da sind halt noch nicht die 100, 200 Mieter, die sofort sagen, ich miete jetzt bei dir einen Elektroautostellplatz für viel mehr Euros im Monat.
Das ist immer ein bisschen.
Das sind so die.
Hallo, Frau Zierol?
Ja,
sind noch da. Das waren im Prinzip nochmal die, wie soll man sagen, also ist ja immer das Henne- und Ei-Problem. Entweder die Fahrzeuge sind noch nicht da, deswegen ist eben noch kein Bedarf für Ladestationen in den Tiefgaragen da und deswegen wird noch nicht investiert. Aber ist die Förderlandschaft nicht auch ein bisschen, also es gibt natürlich Geld vom Bund für Elektromobilität, aber wie einfach ist eigentlich die Antragstellung?
Das kommt drauf an. Also wenn Sie so direkte Zuschüsse für Ladeinfrastruktur haben wollen, das ist, stellt sich recht einfach dar. Für Artus, BC ist das ja recht überschaubar aufgesplittet, wie viel da die Höchstbeträge sind. Da helfen wir unseren Kunden auch, aber das ist eigentlich mittlerweile von den Formularen her so gut gemacht, kann man sich da runterladen von den Landesregierungen. Das geht sehr gut. Schwieriger wird es eben bei so Themen, wo man eben auch mehr gefördert bekommen möchte, eben ans Gebäude oder womöglich noch Betriebskosten oder so. Das sind dann meistens doch umfangreichere Forschungsprojekte, und da ist die Beantragung halt recht aufwendig. Das macht natürlich keine Privatperson. Sie profitieren dann nur indirekt, indem sie dann Nutznießer eines solchen Förderprogramms werden.
Also ich höre
zur Zeit. Es wird jetzt demnächst auch einen dritten Förderaufruf. Ja, danke.
Also ich höre im Prinzip ein bisschen Horrorgeschichten von ambulanten Pflegediensten, die jetzt ihre Station ausrollen wollen und in bis zu 8 Förderrichtlinien sind sind betroffen. Das bedeutet eben 8-mal eine Antragstellung. Und gerade bei den kleineren ist ein bisschen das Problem, dass man eben da keinen geschulten Juristen hat, der diese Anträge stellen kann.
Ja, also wir beraten da gerne seitens des Staates. Richtig, wenn Sie mehr an Bundesländern aktiv sind, kleines Unternehmen, das kann dann schon schnell ein Förderdschungel werden. Was wir machen, hängt so Tender-Tracking, also wir wöchentlich aktualisieren wir unsere Datenbank, welche Fördermittel es gibt auf nationaler, lokaler und regionaler Ebene und schulen dann eben auch entsprechend unsere Vertriebskollegen, dass sie nicht zum Kunden gehen und das reine Produkt irgendwie erklären, sondern eben darum, was kann der Kunde Fördermittel wahrnehmen. Also wir haben sogar, also wir haben eine Beratertätigkeit da, haben Sie recht, ja.
Momentan ist ja so meine Wahrnehmung, dass die Autos praktisch total mit Verbrennern die neueren Fahrzeuge ab 2017 relativ gleich sind mit Verbrennern. Also es ist jetzt, die ersten schaffen es auch, dass es nicht mehr diesen immensen Mehrpreis gibt, im Vergleich vom Elektroauto zum Verbrenner. Namentlich ein paar asiatische Hersteller. Das heißt, das Elektroauto rechnet sich teilweise auch schon, wenn man die reinen Betriebskosten rechnet. Aber der Alltag ist halt auch irgendwie schwierig. Vor allen Dingen, man braucht entweder eine stabile Ladelösung beim Arbeitgeber oder noch besser eben in seiner Wohnung. Daran klemmt es jetzt irgendwo, wo im Feld. Aber eine andere, und wenn man sich jetzt die ersten Kunden anguckt, 2018, wo geht da die Ausstattung ihrerseits los? Also welche Flottenbetreiber steigen jetzt um?
Also in der Tat, noch kurz zu den Hemmschwellen. Ein ganz wichtiges, fehlendes gesetzliches Instrument ist das Anrecht auf einen Ladepunkt, sowohl im Mietrecht als auch im Wohneigentumsrecht. Dass ein Mieter eben nicht einfach gesagt bekommen kann vom Vermieter, nee, das geht nicht mit dem Ladepunkt, sondern dass er ähnliches Anrecht hat wie auf einen Internetanschluss oder eben einen Fernsehanschluss. Aber da wird auch dran gearbeitet seitens Bundesregierung, das ist halt nur alles recht langsam. Wer rüstet? Wir sehen, dass Standorte wie Hotels sich rüsten und eben Supermärkte, also mehr so auf dem Blickwinkel Kundenbindungsinstrumente, sich aber vor allen Dingen auch die Automobiler selbst und große Flottenbetreiber, gerade die ganze Logistikflotte, Street Scooter ist ja auch in aller Munde, aber eben auch UPS, FedEx etc., sich rüsten und ihre Depots genau analysieren, wie sie dort Elektro-Ladeinfrastruktur genau in ihre tägliche Fahrzeugabfertigung integrieren können. Das sind dann zum Teil auch sehr sehr individuelle Lösungen, wo die Kabel eben aufgehangen sind über Kopf und man sich die ganz schnell runter in seine Richtung ziehen muss zur Steckdose im Fahrzeug, weil die Depots ja extrem eng geschneidert sind. Also das sehen wir. Wir sehen natürlich auch das Thema Carsharing und Uber noch nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern, dass diese Flotten umrüsten und auch sehr daran interessiert sind, an ja so Depot-Ladelösungen, also die nicht selber Ladeinfrastruktur errichten müssen, sondern sich welche anmieten. Ja? Also ein Anrecht sozusagen, ein monatliches Abo von Ladeinfrastruktur kaufen, das sehe ich so als Trend.
Okay, ja, gehe ich auch d'accord. Es ist halt einfach die Kurierdienste, also Taxigewerbe und Hotels, also alle, die Fuhrparkprofile eben haben, keine großen Tagesfahrleistungen haben, aber diese eine hohe Wiederholung eben der Tourenprofile haben. Also was ich, so um es plastisch runterzubrechen, das Hotel, das irgendwie einen Shuttle-Betrieb macht vom Hotel zum Flughafen und zurück, braucht halt bei dem Fahrzeug auch keine 500 Kilometer Reichweite, aber es wiederholte halt regelmäßig die 20, 30 Kilometer mehrfach am Tag. Das ist heute schon mit elektrischem Fahren ja gut darstellbar und man spart halt auch durch. Also es ist immer im Prinzip auch ein ökonomischer Treiber bei diesen Fahrprofilen. Auch die Post wird eben bei Kurier, also beim Auslieferverkehr, schon einfach in den Fahrkosten sparen, wenn sie auf elektrische Fahrzeuge umstellen. Aber es ist jetzt Unternehmen, die jetzt auch die größere Reichweiten und Flexibilität brauchen im Fuhrpark, steigen eben auch noch nicht um.
Ja, dann Sie recht. Also die ganzen berechenbaren Flotten mit 80, 100, 120 Kilometern und die dann längere Depotstandzeiten wieder haben, die sind recht gut elektrifizierbar. Da muss man dann gucken, Total Cost of Ownership ist da, wie Sie auch schon sagten, durchaus häufig positiv. Aber ich bin eigentlich selber überrascht, dass ja auch diesen Heavy Goods Vehicles oder selbst im Fernbusverkehr sich schon sehr, sehr vieles tut. Also das hat, glaube ich, viele überrascht, dass Flixbus-Verstecken jetzt elektrifiziert. Gut, die Logistiker mit ihren 230 Kilometer langen Fahrten noch nicht, weil die Fahrzeuge einfach auch noch zu teuer sind. Aber das kommt doch recht schneller, als viele dachten. Und viele dachten, dieses Segment ist ganz klar Brennstoffzelle oder LNG noch länger als jetzt Treibstoff. Und jetzt sieht man doch, das wird elektrifiziert. Ne? Auch die Modelle, wie als der Tesla Semi-Truck publiziert wurde, da haben schon viele geguckt und gesagt, dann müssen wir vielleicht doch nochmal unsere Prognosen ein bisschen anpassen. Also das Spiel ist auch
Das ist im Prinzip auch interessant. Ja, das merkt man schon, dass wir länger dabei sind. Also stimmt, 2011, 2012 haben viele eben gesagt, LKW, Busverkehr wird immer Verbrennungsantrieb bleiben oder eben Brennstoffzelle, weil die Drehmomente eben nicht durch mit dem elektrischen Antrieb darstellbar sind. Jetzt kommt Flixbus, die ersten, und wir sehen im Chris ging auch gerade über die News-Ticker, die großen Städte in Deutschland, Hamburg, München, Berlin, wollen auch langsam auch massiv Verkehrsbusse auf komplett elektrischen Antrieb stellen. Die Hybridflotten werden jetzt im Prinzip, sind dann auch schon veraltet, und es werden rein elektrische Antriebe bei Verkehrsbussen und auch im Fernbusverkehr kommen. Muss man ja auch anmerken, auch wieder der dominierende Platzhirsch Mercedes hat jetzt 2018 den Citaro, das ist die große Busreihe, die eigentlich Verkehrsbusse ausmacht, erst jetzt mit einer komplett elektrischen, in einer komplett elektrischen Version auf den Markt gebracht. Das heißt, das Angebot war in dem Bereich auch nicht so lang, nicht so gut. Jetzt wird eben schon, ist für das relativ schwache Angebot, es sind Chinesen da, Solaris war da, ist passiert jetzt in dem Segment der großen Fahrzeuge, also LKW und Verkehrsbusse eine ganze Menge. Übrigens, ich wohne ja hier an der Küste. Jetzt haben sie die A1. Das ist so ein Transitspot zwischen dem Hafen in Hamburg und dem Kai in Travemünde-Lübeck begonnen zu elektrifizieren. Für den Transitverkehr praktisch. LKWs werden in Hamburg beladen und fahren dann nach Lübeck zum Kai. Die Strecke wird elektrifiziert. Ist ein relativ interessantes Konzept, auch hier im Norden. Aber Förderung.
Was mich an diesen Fahrzeugdebatten immer so ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass wir immer von so einer 1-zu-1-Substitution zurzeit reden. Aber wir haben eigentlich ein riesen Stau- und Verkehrsproblem. Wenn man sich ansieht, wie viel mehr eben sich wegbewegt hat an Güterverkehr von der Schiene auf die Straße. Wenn man sich die morgendlichen Staus anguckt, weil eben nur eine Person im Fahrzeug ist und pendelt und nicht Leute mitnimmt, kein Ridesharing bisher großartig funktioniert. Also das ist alles immer ganz wunderbar mit der Elektromobilität, weil man dafür eben die Emissionsprobleme löst, unabhängiger wird von Erdöl etc. Aber wo wir eigentlich jetzt als Next Step dringend dran müssen, ist, es müssen eigentlich weniger Fahrzeuge werden und die müssen besser ausgelastet werden. Und also ja, haben wir nicht viel gewonnen, ne? Weil wir außer weniger Lärmbelästigung, weniger Emissionen und mehr Strom aus erneuerbaren Energien. Das ist alles super, aber es reicht nicht.
Dann sind wir ja schon wieder beim Punkt autonomes Fahren praktisch. Nur da ist ja technisch die Möglichkeit, also es eröffnet die technische Möglichkeit eben, ja, Verkehr effizienter zu machen, mit weniger Fahrzeugen die gleichen Bewegungskilometer, die wir heute haben, darzustellen. Bereiten Sie sich darauf schon vor als Ladeinfrastruktur? Also keine Ahnung, dass da irgendwie das autonome Auto kommt an die Ladestation, will sich vollladen und dann läuft das automatisiert?
Ja, also wer sich auf jeden Fall vorbereitet und verschiedene Dinge natürlich testet, sind die Hersteller selbst. Wir haben auch gerade in Kalifornien ja schon einige Teststrecken, wo autonom gefahren wird. Also, oder was halt, mitten in San Francisco finden Sie ja auch diese Fahrzeuge, die fahren einfach rum.
Ja.
Also, größtenteils noch bemannt, aber mit 1000 Antennen auf dem Dach, aber das ist ja schon Realität. Ich arbeite ja im R&D-Bereich jetzt noch dran. Man eben guckt, ist das dann, ja, so ein Roboterarm, der dann eben das Kabel weiterhin einführt, ist es auch die Induktion, natürlich wird eine große Rolle spielen. Aber da ist jetzt noch keine Produktreihe da von uns.
Nur um das noch kurz zu vervollständigen, ich pinne das auch nochmal hier an den Podcast ran. Es sind jetzt insgesamt schon 1000 Fahrzeuge, die hochautomatisiert bis vollautonom in Kalifornien fahren, aber wir haben auch in Europa schon 11 Modellversuche, auch bei Ihnen in Berlin in der Charité. Das ist so ein Kleinbus, der auf dem Charité-Gelände den Transport übernehmen soll der Patienten und also es ist eine Intralogistik-Anwendung, also noch nicht im öffentlichen Straßenverkehr. Ich will auch da mal einen von der BVG zu sprechen. Mhm. Also sind schon über 1000 Fahrzeuge in Kalifornien. Gibt es da schon irgendwie auf europäischer Ebene so eine oder deutscher Ebene, wenn es denn kommt, irgendein Standard oder irgendeine politische Diskussion, wie das verknüpft werden sollte?
Also ich weiß, da bin ich jetzt selber ein bisschen weiter weg vom. Da gibt es ja vor allen Dingen den Standard der Datenübertragung rund um diese ganze 5G-Thematik. Da sind wir aber nicht seitens ChargePoint involviert. Das ist eher zwischen Automobilherstellern und Telekommunikation. Wir sind eher involviert, was die Geschäftsmodelle angeht. Wir arbeiten sehr eng mit auch Carsharern zusammen. Und da ist eben dann die Überlegung, ob man dann wieder mehr zum Depotladen übergehen kann, weil das autonome Fahrzeug eben dann ja, selbstständig sich einen Ladepunkt suchen kann. Der muss dann gar nicht mehr unbedingt zentral in der Innenstadt sein, wo jemand einstöpselt.
Okay.
Das kann dann auch wieder irgendwo in einem Industriegebiet sein und dadurch gehen dann die Ladeinfrastrukturkosten wieder stark runter.
Also praktisch runtergebrochen bedeutet das, wenn wir reden ja jetzt über solche Szenarien mit völlig selbstfahrenden Fahrzeugen, irgendwelche Pods, die vollautonom sind. Ich absolviere meine Wegstrecke, ich rufe es per Smartphone das selbstfahrende Auto, fahre von A nach B und wenn das selbstfahrende Auto merkt, meine Batterie ist leer, fährt es einfach eigenständig auf der grünen Wiese, irgendwie halbwegs verkehrsgünstig gelegen, und man wegen Parkhaus mit, sagen wir mal, 300 Ladestationen, lädt sich auf, fährt dann wieder zurück und steht dann wieder dem Nutzer zur Verfügung und ich kann dann eben oder der private Kunde kann da den dann weiterfahren. Ist halt bei diesem Konzept, was so diskutiert wird, irgendwie der Vorteil ist eben, man senkt die Ladekosten, weil es einmal eine große stationäre Ladung gibt, ja, und dann eben volle Schwarmmobilität eben mit selbstfahrenden Autos. Man kann immer dann ein Fahrzeug buchen, wenn man es braucht, wenn man irgendwie 5 Kilometer zum Bahnhof fahren will, aber wenn man es nicht braucht, dann bestellt man sich eben auch keins.
Genau. Das, aber ich sag mal, gerade bei Interoperabilität haben wir noch ein Riesenproblem bei der Induktion, weil da eben noch sehr viele Patentkriege, Streitigkeiten herrschen, sodass wir eigentlich erst nach 2020 einen Standard sehen werden, dass eben ja diese Induktivplatten interoperabel sind. Momentan sind das ja noch proprietäre Systeme.
Das bedeutet momentan, das ist noch nicht ein Standard, der von verschiedenen Herstellern bedient wird, sondern diese Induktionsplatten sind immer irgendwie etwas
individuell
von einem Hersteller. Aber Was hat jetzt Induktionsplatten damit zu tun? Also
ja, aber also meine Vorstellung ist, dass das eine sehr elegante Art eben ist, autonome Fahrzeuge aufzuladen. Stellen wir das komplexer vor im Management, dass diese autonomen Fahrzeuge dann mit einem Roboterkabel von einer Säule betankt werden. Aber ja, vielleicht ist da meine Fantasie auch noch erweiterungsfähig.
Also sehen die Zukunft des Ladens eher in den induktiven Systemen. Also praktisch, man fährt mit einem Elektroauto, sagen wir mal, es ist jetzt noch mit Menschen bestückt und vielleicht in 10, 15 Jahren mit einem selbstfahrend, nur mit einem Roboter, eher bei induktiven Platten. Also
ja, nicht so wieder noch. Also ich glaube, es wird auch dann Fahrzeuge geben, die einfach eben beides können. Ich sehe es, sagen wir mal so, im autonomen, teilautonomen Fahren oder auch nicht autonomen Fahren sehe ich das eher als, wie soll ich sagen, Premium-Produkt, dass es eben die Leute sich eine Induktivplatte beschaffen, die das aus Bequemlichkeitsgründen machen, ne, und ein Komfortprodukt damit erwerben in der Garage zu Hause, die packt selber ein und die Induktivplatte fängt an zu laden, wenn es sich gekoppelt hat. Im autonomen Fahrzeugsegment sehe ich es als Teil der Lösung. Ja, ich meine, induktiv haben wir halt noch nicht so hohe Ladeleistungen, weil da eben auch die Verluste ja berechnet werden müssen. Da sind wir ja erst bei, gehen wir erst Richtung 11 kW. Also sprich, das ganze Laden wird ganz lange Zeit auf das Kabel gebunden bleiben.
Okay. Aber 11 kW ist jetzt halt wirklich noch relativ mau. Wir reden ja jetzt bei den Kabellösungen, etabliert sich ja so langsam Standard um die 130 kW herum. Schnellladestationen, ich saß jetzt neulich von Audi, sollen 300.
Jo, hier ist das Ende erreicht dieser Episode aus der Podcast-Reihe. Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten elektroauto.org/Zukunftsmobilisten oder automatisiertesauto.de/Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann, tschüss!